Hallihallo und herzlich willkommen zum Tier-IQ-Podcast. Wissen, was dein Tier ist. Sei live mit dabei und melde dich an zur nächsten Hundefutter-Sprechstunde. Da schauen wir ganz genau hin, was in deinem Futter drin ist und was es für deinen Hund tut oder eben auch nicht. Also, sei live mit dabei, melde dich an zur Hundefutter-Sprechstunde und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der nächsten Episode. Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist es heute Ostermontag. Es ist noch alles ganz still im Haus. Und ich war früh wach und hatte einen Impuls, euch, das heute mitzuteilen. Also legen wir gleich mal los. Und zwar neben, was ist denn das beste Futter für meinen Hund, ist die zweithäufigste Frage, die ich bekomme. Aber warum muss ich mich denn so mit der Fütterung beschäftigen? Warum kann ich nicht einfach etwas kaufen für meinen Hund und ihn damit füttern? Und die beiden schließen einander ja nicht ganz aus. Du kannst natürlich deinem Hund ein Futter kaufen und es ihm füttern. Wenn dir da nicht so viel dran liegt, dass dein Hund auch ruhig 15 bis 20 Jahre bei dir ist in einem gesunden Zustand, sondern du mit 8 bis 10, 12 Jahren zufrieden bist und deutlich öfter beim Tierarzt sitzt und dort auch noch Geld ausgibst, darfst du gerne deinem Hund jegliches Futter aus dem Markt füttern. Aber mal Butter bei der Fische. Ich bin ja nicht umsonst unabhängige Ernährungsberaterin. Das Ganze unabhängig heißt ja, dass ich nicht für eine Firma arbeite, nicht eine Firma promote, und wirklich deinen Hund im Fokus habe, um ihn lange gesund zu füttern. Beziehungsweise so zu füttern, dass er lange und gesund leben kann. So rum. Ja, und ich weiß einfach aus Erfahrung und ich habe mir in meiner Hundefuttersprechstunde und auch mit Kunden im Einzelgespräch so viele Futter angeschaut. Und die versprechen und das muss auch nicht unbedingt nur Versprechen sein, meistens stimmt es ja auch. Es ist aus artgerechter Haltung, es ist Bio, es ist lokal aus Bayern, Allgäu meist gerne. Sind ja auch super schöne Regionen, also da jetzt überhaupt nichts gegen. Und das erweckt den Eindruck, dass es qualitativ super hochwertig ist. Und es mag durchaus sein, dass das Basisfleisch, was da ankam, definitiv keine schlechte Qualität hatte. Jedoch, wenn es gegart, auch wenn es im eigenen Saft gegart ist oder luftgetrocknet oder schonend gegart oder was gibt's noch alles für Versprechungen, eine ganze Menge auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist es verarbeitet. Je schonend auch immer, aber es ist verarbeitet. Und es ist meistens gemixt mit anderen Sachen, wie zum Beispiel Gemüse und Ähnlichem. Zu dem Gedanken komme ich gleich noch. Was man dann auch nicht in der Hand hat. Und es erscheint so schön einfach. Dann ist es doch simpel, dann habe ich alles zusammen. Für den Hund ist das aber kein Vorteil. Im Hundemagen Fleisch und Gemüse zu verdauen, bedeutet mehr Arbeit. Der Hundemagen und auch der ganze Verdauungstrakt ist gebaut für rohe Fütterung. Ich habe immer noch im Wald keinen Wolf und auch keine Wolfshündin mit Welpen um ein Feuer tanzen sehen und die das Fleisch kochen sehen für Welpen oder auch für sich selber, für erwachsene Hunde. Was nicht unbedingt ausschließt, dass das in gewissen Phasen eventuell kleinen Sinn haben kann, einen kleinen Sinn aber auch nur, denn mit Kochen, Garen oder Ähnliches verändere ich die Struktur der Proteine. Und das bedeutet auch, dass der Körper das anders annimmt. Das heißt, da muss im Körper schon ganz schön viel schief laufen, sollte das Gegarte eventuell mal kurzfristig besser sein. Ja, also ein bisschen eindecken hier, aber im Grunde, im Großen und Ganzen, ein einigermaßen gesunder Hund sollte eine Rohfütterung bekommen, meines Erachtens. Jetzt höre ich euch schon denken, ja, aber mein Hund, mit Roh, dann kriegt er sofort Durchfall. Und das mag sein. Es gibt nämlich einige Sachen, die vielleicht vorher schiefgelaufen sind, die sich erst ins Lot bringen müssen. Und da gibt es verschiedene Wege hin. Das artet jetzt hier ein bisschen aus, dann, wenn ich das nochmal aufzählen würde. Aber das heißt nicht, dass euer Hund nie roh vertragen wird. Komme ich aber nochmal kurz zu dem Zusammengestellten. Es ist in der Hundeszene mittlerweile relativ weit verbreitet, dass ein Hund oder ein Beutetier nachgearbeitet wird. Also nicht nur im Barf-Gedanken, sondern auch in vielen gegarten Sachen und mit schicken, tollen Nähmchen oder auch Trockenbarf oder ähnliches wird eigentlich immer ein Beutetier nachgebaut. Beziehungsweise manchmal frage ich mich auch, bauen die ein Beutetier nach oder bauen die eigentlich nur eine menschliche Portion nach? Obwohl wir da wieder streiten können, ob der Mensch so viel Fleisch essen muss. Aber gut, das ist wieder eine andere Diskussion. Auf jeden Fall viele Futter, die ich mir anschaue, ob Dose, ob Trockenfutter, ob anderes Nassfutter oder auch teilweise Fertigmixe im Rohfutter. Da steckt neben Fleisch in verschiedener Qualität ganz viel Gemüse, aber auch Getreide und auch Pseudogetreide mit drin. Das muss nicht immer schlecht sein, aber wenn es die stärkehaltigen Getreide sind, und das ist so Reis, Kartoffeln, viel Möhre, ja, dann rede ich nicht nur von was ich, 7-8% Möhre, sondern viel mehr, aber halt auch gerne Kartoffelflocken oder also noch Hafer ist auch ganz gerne viel mit drin, Mais natürlich, ne, diese richtigen Stärkebomben. Ab und an findet man auch noch mal Weizen oder ähnliches. Die etwas besseren Futterfabrikanten haben das schon rausgeschmissen. Da sind Stärkebomben. Und ja, der Hund kann minimal mehr Stärke verdauen als der Wolf. Betonung auf minimal. Ja, das heißt nicht, dass ich einem Futter 30, 40, 50, 60% Getreide zumuten sollte. Beziehungsweise das der Leber und der Niere des Hundes zumuten sollte, abgesehen mal von der Bauchspeicheldrüse, die das Ganze dann auch irgendwann nicht mehr lustig findet. So, aber das Nachbauen von entweder unserem schönen bunten Teller oder dem Beutetier, was angeblich komplett gefressen wird, das stelle ich nämlich in Frage. Die ganzen Studien, die ich lese, beziehungsweise auch von Forschern, die Wolfsrudel begleiten und deren Tagebücher, sag ich mal, sind übrigens recht spannend, kann ich empfehlen. Da sehe ich immer wieder, dass vor allem bei größeren Beutetieren der Magen und Darm rausgeschlitzt wird, zur Seite gelegt wird und entweder von einer Krähe gefressen wird, wenn sie schnell ist, oder von dem rangniedrigsten Tier in der Gruppe, oder bei ganz großen Beutetieren und einer größeren Meute, also einer größeren Jachtgruppe, der Magen aufgeschlitzt wird und so viel wie möglich herausgeschüttelt wird und nur der Magenmuskel gegessen wird. Das bedeutet, die stecken sogar, wenn Zeit und Ruhe da ist, wenn keine Gefahr droht, dass der Nächste wieder das Futter kapern möchte und die Zeit haben, dann leeren die den Magen und essen nur den Muskel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass es gar nicht mal so wichtig ist, diesen Mageninhalt nachzubuffern. Und erst recht nicht, während die das Fleisch essen. Denn andersherum lesen wir auch, dass Rudel teilweise sich bis zu einem Monat rein, also fast rein, nur von Blaubeeren ernährt haben. Auch wenn in dem ganzen Monat denen bestimmt mal ein Hase über den Weg gelaufen ist, waren da so viele reife Beeren, dann oft in den skandinavischen Wäldern, ich kann das bestätigen, da sind sehr, sehr viele schöne Beeren meistens, dass sie sich daran satt gegessen haben. Das bringt denen natürlich auch super viel und speichert vor allen Dingen ganz, ganz viele Nährstoffe ab für den kargen Winter. Vor allem im hohen Norden. Und das bestätigt für mich eigentlich zwei Sachen. Dass ja, sowohl, es sind Karnivore, ne? Es sind und bleiben Fleischesser in erster Linie, aber sekundär sie auch relativ lange sogar auf pflanzlichen, beziehungsweise eher Obst, Frucht, überleben können. Leben können und das teilweise auch in freier Natur mehr oder weniger freiwillig tun. Es ist halt eine Sache von Frage und Angebot, vor allen Dingen Angebot bei den Wölfen. Und bei uns Hunden ist das natürlich so, die fressen, was wir denen vorsetzen. So oft wir denen, wir ihnen es vorsetzen und meistens auch in der Zusammensetzung, wie wir sie, wie ihnen es vorsetzen. Die allermeisten Welpen kennen es ja auch nicht anders. Jetzt sind, ne, die Tierschutzhunde haben her und der sogar einen kleinen Vorteil, zumindest, wenn ich an meine Maus denke. Die Nala ist ja erst mit 2 Monaten in Menschenhand gekommen. Davor wurde sie wirklich nur von der Mama ernährt und mit dem, was sie gefunden hat. Und da bin ich eigentlich sogar froh drum. Weil sie zumindest nicht von irgendeinem komischen Welpenfutter und die Mutter auch nicht von einem Welpenfutter, Trockenfutter ernährt wurde. Und sie damit einen natürlicheren Start hatte als viele andere Hunde. Und das trifft auf einige Auslandshunde zu. Was das angeht, kann man sogar teilweise froh sein. Sie haben ja meistens andere Baustellen, aber das ist manchmal der Vorteil. Und auch hier gibt es mittlerweile immer mehr Züchter, die ihre Hündinnen und auch ihre Nachzucht roh ernähren. Na? Seid froh damit. Beschäftigt euch auch bitte damit, was die Welpen bekommen haben. Ja, man muss auf so viel achten, wenn man sich einen Hund aussucht. Aber neben dem Fakt, dass ich persönlich der Meinung bin, dass man sich, bevor man einen Hund anschafft, möglichst schon schlau macht, was frisst denn so ein Tier? Auch so Kleinigkeiten wie, möchte ich das denn überhaupt füttern, ethisch gesehen? Gibt's ja auch. Ich esse auch eigentlich so gut wie kein Fleisch und bin mehr oder weniger vegan unterwegs und bearbeite hier trotzdem Fleisch. Aber das gibt natürlich Menschen, die das schwieriger finden. Die habe ich natürlich auch regelmäßig. Aber dann muss ich sagen, ja, dann hättet ihr euch vielleicht keinen Hund, sondern ein Kaninchen suchen sollen. Ja, obwohl Kaninchen ist genauso teuer. Also es tut sich nicht viel. Man muss damit aber auch nicht laufen gehen. Die graben einen halt nur in den Garten um. Aber das ist was anderes. Wo war ich? Ja, der Mageninhalt und das Futter. Ich finde es immer super, super toll, wenn ich Leute spreche, die dabei sind, sich einen Hund zu suchen und sich schon im Vornhinein informieren. Ich feiere das. Ich feiere euch. Wirklich. Das ist so gut. Ich selbst habe mittlerweile vor 3 Jahren, glaube ich sogar schon, einen Kurs gemacht über Hühner. Ich überlege immer noch mal, ne, ob mit oder nach den Kaninchen vielleicht Hühner zu anzuschaffen. Und habe damals auch einen Kurs gemacht, über ein Wochenende sogar, über die Hühnerhaltung. Und ich war nicht die Einzige, die noch keine Hühner hatte. Ja, also es ist gar nicht mal so untypisch, sich zu informieren, bevor man ein Tier bekommt und nicht einfach mit dem Welpen in den Futterladen zu gehen und überfallen zu werden von allem und je nachdem, wie viel Glück man hat, wer der Verkäufer ist, nach Hause zu gehen mit mehr oder weniger gutem Futter. Obwohl meines Erachtens nach, also jedes Mal, wenn ich mal durch einen Futterladen laufe, und da muss ich mich schon fast so zwingen, ehrlich gesagt, ach, dann läuft es mir manchmal den Rücken runter, was da so alles liegt. Selbst in den Tiefkühltruhen oftmals. Aber das liegt ein bisschen dran, wo man ist. Manche kann man was finden, was auch einigermaßen brauchbar ist. Aber auch das würde sich ändern, wenn mehr Menschen wissen, was man denn füttern sollte und dass das gar nicht so schwierig ist und keine große Wissenschaft. Ich spreche jetzt hier etwas langsamer und deutlicher, damit das auch hoffentlich jeder versteht. So, jetzt zurück von der Roboterstimme. Es wäre wirklich schön und deswegen mache ich das Ganze ja auch. Deswegen arbeite ich unabhängig, ich lasse mir nicht meinen Mund schnüren, ich sage, was ich sagen möchte. Und ich lerne auch, was ich lernen möchte. Ich lerne nicht nur Neues im Kader des Futterangebotes von dem Fabrikanten, wo ich bin, sondern ich lerne in diversen Ecken und Enden dazu und sehe das Ganze davon. Also das ist ein bisschen, meine Gabe finde ich ein bisschen, klingt mal schon ein bisschen blöd, aber ja, das kann ich ganz gut, Prozesse und Verbindungen sehen von ganz, ganz vielen verschiedenen Informationen. Und das gebe ich super gerne an euch weiter. Also, ich fasse mal kurz zusammen, ja. Wenn ihr euren Hund liebt und damit auch lange gesund leben möchtet und euch die Tierarztbesuche für einen sehr, sehr großen Teil sparen möchtet, natürlich große Traumata und Ähnliches. Ich bin überhaupt nicht gegen Tierärzte, aber sie haben eine gute Notfallversorgung und Wundversorgung, chirurgische Eingriffe, die nötig sind, ja, solche Sachen sind sie super für. Aber ich kenne aus eigener Erfahrung, dass es sehr, 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 sehr viele andere Kunden gibt in der Tierarztpraxis, die eigentlich durch eine gute Fütterung hätten vermieden werden können oder auch im Nachhinein sogar noch selber angepackt hätten werden können, ohne den Tierarzt. Also, das erstmal, ja, da könnt ihr, habt ihr ein ganz großes Sparpotenzial und ihr müsst dafür nicht selber ein Tierarzt werden. Nein, das ist nicht nötig. Ihr könnt das ganz überall machen. Ich höre immer wieder, ja, aber dann fahre ich in Urlaub und dann bekomme ich das nicht. Also mal kurz, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, aber wir fahren mit einem Auto und einem Heckzelt, mit einer kleinen Kühltruhe. Also ne, Kühltruhe im Sinne von, das ist ein kleiner Kühlschrank, weg. Ja, ich habe einen kleinen Hund und auch nur einen, aber in dieser Kühltruhe befindet sich vielleicht 5% was für Nala und die isst definitiv mehr davon. Also die isst mehr mit uns mit und wenn wir einkaufen gehen, dann bekommt sie das Fleisch, weil so wie ich füttere, das bekommt man unterwegs in jedem Land, auch in Supermärkten. Das heißt nicht unbedingt, dass das die Standardfütterung ist, aber das ist eine sehr, sehr gute Alternative, was man sehr schön machen kann. Auch für längere Trips, ja, also sowas lernt ihr alles. Solche Hands-on-Sachen lernt ihr bei mir. Bei mir gibt es nicht nur einen Futterplan. Ja, bei mir gibt es wirklich Wissen fürs Leben, für eure Hunde, ja, auch universal, für mehrere Hunde, für neue Hunde, für junge Hunde, für alte Hunde. Das könnt ihr lernen und das braucht auch gar keine Wochen und Monate dauern. Das ist gar nicht mal so schwer, wenn man so ein paar Grundprinzipien versteht. So, wo war ich? Genau, mit dem Futter, was man überall bekommt. Das einmal, das heißt auch mit Reisen, mit wenig Kühlkapazität ist das definitiv möglich, eine Rohfütterung zu machen. Und die Zusammensetzung des Ganzen wird einfacher. Ja. Es gibt viele Tipps und Tricks für solche Fälle. Auch die lernt ihr natürlich. Ich lasse da nichts hinten weg. Und ich freue mich einfach, wenn das so viele wie möglich erreicht. Also wenn ihr das Ganze hier gerade schön fandet und interessant fandet, teilt es gerne mit Freunden von euch. Like das Ganze oder kommentiert hier drunter. In den meisten Podcast-Hörern kann man mittlerweile auch kommentieren. Dann freue ich mich immer und erreicht das Ganze auch noch mehr Hundehalter. Denn dieses Wissen sollte in die Welt, dass da noch mehr ist als nur der Futterladen und viele Versprechen von Futterhaltern. Das Einzige, was ich euch versprechen kann, ist, dass ich alles daran setzen werde, euch und euren Hund auf ein gesünderes und längeres Leben zu verhelfen und euch dabei zu begleiten und wirklich neben euch zu stehen, solange wie es nötig ist. So. Und damit beende ich heute diesen Podcast und genieße jetzt noch meinen Ostermontag und wünsche euch einen wunderschönen sonnigen Tag oder Nacht, je nachdem, wann du das Ganze hier hörst. Bis dahin. Super, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen und melde dich an zur nächsten Hundefutter-Sprechstunde. Da schauen wir, was wirklich in deinem Hundefutter drin ist. Also, Kanal abonnieren, anmelden zur Hundefutter-Sprechstunde und bis bald zur nächsten Episode vom TEQ-Podcast. Wissen, was dein Tier isst.